Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, zu Ostern gibt es jede Menge interessante Post, die man bekommt. Grüße von Menschen, die an einem denken, die einem alles Gute wünschen, gesegnetes Osterfest, frohe Ostern. Und es gibt auch manche lustige Bilder. Und eines davon habe ich jetzt von jemand geschickt bekommen. Da ist das geöffnete Grab zu sehen. Und drunter steht: Ausgangssperre zu Ostern hat schon einmal nicht so gut funktioniert. Genau, Jesus sollte eigentlich im Grab bleiben, er sollte mundtot gemacht werden, aber es hat leider, oder Gott sei Dank, nicht funktioniert. An Ostern feiern Christen die Auferstehung. Ich habe diese Woche mit den Kindern vom Kindergottesdienst ein Lied gesungen, mit dem schönen Titel: den Ostertag zu feiern, sind wir heute da. Wir feiern Auferstehung, Halleluja. Und natürlich die Auferstehung Jesu, aber damit auch unsere eigene Auferstehung, unseren eigenen Weg zum Leben. Deshalb ist Ostern ein Hoffnungsfest, weil es eben da eine Verbindung gibt zwischen dem Auferstandenen und uns. Ostern ein Hoffnungsfest gegen den Tod, gegen die Sinnlosigkeit, gegen die Dunkelheit. Heute möchte ich die Frage stellen: Wie kam es eigentlich dazu, dass Menschen an die Auferstehung geglaubt haben? Wie sind Menschen zum Glauben daran gekommen, dass Jesus tatsächlich lebt? Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist diese Tatsache in aller Regel nicht so leicht zu akzeptieren. Wir rebellieren gegen den Tod. Unsere Seele wünscht sich von Herzen, dass der Geliebte noch bei uns ist, noch da ist, immer noch lebt und nicht tot ist. Im Lauf der Zeit kann das Gefühl so stark sein, dass Menschen am Anfang noch den Tisch decken, den Platz frei halten und so weiter, weil sie immer denken, der müsste doch eigentlich noch da sein. Das kann doch gar nicht wahr sein, dass der Mensch nicht mehr lebt. Das kann so stark sein, dass man die Anwesenheit des Verstorbenen fast körperlich spüren kann. Das ist zunächst mal ein ganz normaler Prozess, ein Prozess des Loslassens, des Verarbeitens. Unsere Seele braucht da oft mehr Zeit als unser Verstand. Kritisch wird es, wenn das ein Dauerzustand wird. Wenn der Mensch auch nach Jahren immer noch so tut, als ob der Mensch, der gestorben ist, immer noch am Leben wäre, dann nimmt es krankhafte Züge an. Manche haben gesagt, der Glaube an die Auferstehung ist so ein, möchte ich mal sagen, steckengebliebener Trauerprozess. Die ersten Christen, die Jünger, konnten das einfach nicht verkraften, dass Jesus nicht mehr da war, und die haben sich das einfach vorgestellt, oder das war einfach so eine Fantasie, die sie hatten. Und es wurde so stark, dass sie es am Schluss selbst geglaubt haben. Könnte es sein, dass so das Christentum entstanden ist? Weil es manche einfach nicht wahrhaben wollten, dass Jesus tot war, dass diese Geschichte zu Ende war? Das hört sich vielleicht erstmal als eine vernünftige Möglichkeit an. Aber wenn man diese Theorie näher anschaut, dann wirft die natürlich mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Ich möchte euch die Geschichte lesen vom Ostermorgen, was da passiert ist, so wie sie uns der Evangelist Markus überliefert hat, Markus 16, Vers 1 bis 8. Ich nehme Markus, weil ich finde, an der Stelle kommt so das Gefühl, die Stimmung am besten zum Ausdruck, die im Jüngerkreis an diesem Ostermorgen herrschte. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich: Wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Macht euch auf, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich. Irgendwie ein bisschen eine gemischte Stimmung so am Ostermorgen. Also die Botschaft, die der Engel den Frauen sagt, löst nicht direkt Jubel, Trubel, Heiterkeit aus, sondern eher Entsetzen und Trauer und Furcht. Sie fürchteten sich. Sie konnten das gar nicht fassen, was da gesagt wird. Man könnte das also mit einem Satz zusammenfassen: Die Träume der Jünger und Jüngerinnen waren ausgeträumt am Ostermorgen. Da war kein Wunschtraum mehr übrig. Natürlich kann man sagen, in die Trauer mischt sich vielleicht doch auch der Wunsch, am liebsten wäre es Jesus, wäre noch da. Das kann man sich schon vorstellen. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nie erlebt, dass jemand, der um einen lieben Menschen trauert, sich das so intensiv vorstellt, dass er irgendwann sagt, er lebt doch. Also, dass er das wirklich glaubt. Sondern ich glaube, dass wir und dass unsere Seele so viel Realitätssinn hat, dass wir das schon unterscheiden können, was wir uns wirklich sehnlichst wünschen und was die Realität ist. Man kann, denke ich, sicher sagen, dass sich der Glaube der Jünger nicht aus einem Wunschtraum heraus erklären lässt. Ich glaube, dass das eine sehr unglaubwürdige, eine unwahrscheinliche Theorie ist. Doch wenn es nicht ihr Wunsch war, wie steht es dann mit der Wirklichkeit? Welche Fakten gibt es denn für die Auferstehung? Kann man da irgendwas anführen oder ist die Auferstehung einfach nur ein Ereignis jenseits von Raum und Zeit, wo jegliche historische Rückfrage unmöglich ist? Das wurde auch schon behauptet. Ich möchte mal so ein paar Tatsachen aufzählen, die so das Neue Testament uns vor Augen malt. Tatsache 1. Das Grab am Ostermorgen war leer. Nach Matthäus war da sogar eine römische Wache davor gestanden, die das Grab sichern sollte. Die konnten nicht verhindern, dass es irgendwie geöffnet wurde. Der Leichnam Jesu wurde nie gefunden. Und wenn man Rückfrage stellt, wer hätte denn möglicherweise ein Interesse am Verschwinden von Jesu Leichnam haben können, da kommen eigentlich nur die Jünger in Frage, finde ich so. Also die Römer hatten da sicher kein Interesse dran, die Pharisäer und Schriftgelehrten wahrscheinlich auch nicht, die wollten ja, dass das Grab zubleibt. Also die Jünger sind die einzigen, die irgendwie ein Motiv hätten. Aber man muss ernsthaft fragen, hat denn dieser verängstigte Haufen von Jüngern tatsächlich die Möglichkeit, so schnell sich aufzurappeln, einen Plan B aus der Schublade zu ziehen und eine Leiche den Römern unter den Augen wegzuklauen? Klingt jetzt nicht so ganz wahrscheinlich. Vielleicht kann man das nicht hundertprozentig ausschließen. Aber ich denke, wenn dann nur, sehr unwahrscheinlich. Eine zweite Tatsache: der radikale Stimmungsumschwung der Jünger. An Karfreitag liefen alle Jünger davon. Sie verbarrikadieren sich irgendwo in Jerusalem oder in der Nähe, wo genau wissen wir nicht, so geheim haben die das gehalten. Irgendwo waren sie versteckt zusammen. Aber kurze Zeit später sind sie völlig verändert, sind vom Scheitel bis zur Sohle mit Bekennermut, Lebensfreude, Überzeugungskraft ausgerüstet. Eben noch sind sie geflohen und im nächsten Augenblick riskieren sie ihr Leben, um von diesem Jesus zu erzählen. Woher kommt es? Wie kam es dazu? Das Neue Testament sagt, weil Jesus auferstanden ist und sie dem Auferstandenen begegnet sind. Auch wenn die Behauptung, dass ein Toter wieder lebendig wird, jetzt zunächst mal auf den ersten Blick nicht wirklich eine überzeugende Aussage ist, muss man sich fragen, gibt es da eine bessere Erklärung für den Stimmungsumschwung der Jünger? Ich habe jedenfalls noch keine gehört. Eine dritte Tatsache, das ist quasi die Steigerung der zweiten. Wie viele der Jünger starben denn eines natürlichen Todes? Vermutlich nur einer, nämlich Johannes. Judas, der erhängte sich, das wissen wir, weil er das nicht aushalten konnte, dass er Jesus verraten hatte. Und die anderen 10 starben als Märtyrer. Die Römer haben selbst in der schlimmsten Christenverfolgung bei den Leuten immer die Gelegenheit gegeben, ihre Botschaft zu widerrufen. Also alles, was diese Jünger hätten sagen müssen, es stimmt nicht, Jesus ist nicht auferstanden. Und schon wäre das kein Problem mehr gewesen und sie wären am Leben geblieben. Aber keiner von ihnen hat es getan. Also wenn ich mich so in ihre Situation reinversetze, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Wenn man schon die Löwen brüllen hört, ob ich dann gesagt hätte, doch, das glaube ich. Und also es ist erstaunlich, dass die sehenden Auges in den Tod gegangen sind und gesagt haben, doch, das stimmt, Jesus lebt. Also zumindest ein sehr starkes Indiz dafür, dass ihre Geschichte nicht erfunden war. Und es gibt noch eine vierte Tatsache, und die haben wir vorhin in der Lesung gehört aus dem 1. Korintherbrief. Paulus, der zählt die Zeugen der Auferstehung auf. Erinnert ihr euch? Petrus wird als erster genannt. Also die Frauen lässt er mal unter den Tisch fallen, vermutlich, weil deren Aussage vor Gericht ja nicht so viel Gewicht hatte. Aber Petrus, dann alle 12 Jünger, dann 500 Brüder auf einmal, dann Jakobus, dann alle Apostel und zuletzt auch Paulus selbst. Also eine lange Liste von Leuten, die sagen, wir haben Jesus gesehen, wir sind dem Auferstandenen begegnet. Und viele von denen leben noch. Also ich glaube mal, wenn jetzt nur Petrus gesagt hätte, ich habe den Herrn gesehen und sonst niemand, hätte man zu Recht sagen müssen, naja gut, wenn einer das behauptet, der kann ja wirklich auch durchgeknallt sein oder Fantasien haben. Sollte vielleicht besser zum Arzt gehen, wie das Helmut Schmidt vorgeschlagen hat. Aber wenn das ein paar hundert Leute sind und an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten, dann ist es doch schon eine ziemlich starke Nummer. Also ich glaube, die Tatsachen sprechen, oder diese Aussagen im Neuen Testament sprechen wirklich sehr deutlich davon, dass man diese Auferstehung Jesu nicht einfach mal so mit einem Wisch wegschieben kann und sagen, ist alles Quatsch. Nein, es gibt da zuverlässige Aussagen drüber, die Geschichtlichkeit der Auferstehung bestätigen. Die Fakten sind das eine, der Glaube ist nochmal etwas anderes. Also ich glaube, dass diese Fakten nicht bloß so dünne Schnüre sind, sondern eine richtig starke Kordel, die aus vielen Schnüren zusammengewebt ist und nicht so ganz leicht zu zerreißen ist. Aber ich glaube auch, dass diese Fakten zur Auferstehung nicht reichen, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Wir könnten, sogar wenn wir die Fakten einleuchtend finden, und trotzdem können wir sagen, ich glaube es trotzdem nicht. Vielleicht glaubt man im Sinne eines Fürwahrhaltens, aber vertrauen wir deshalb schon Jesus unser Leben an? Das Thema der Predigtreihe, wo wir gerade dabei sind, lautet ja, wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott und nicht, wie sammle ich möglichst viele Fakten für die Existenz Gottes. Es ist was anderes, eine Beziehung zu einem Menschen zu haben oder viel über einen Menschen zu wissen. Und so ist es auch bei Gott. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu wird von einigen einleuchtenden Tatsachen untermauert. Aber wenn es um die Frage des Glaubens geht, dann brauchen wir einen Wunsch. Dann müssen wir das wollen. Dann müssen wir es uns wünschen, dass Jesus da ist. Kein Mensch kommt zum Glauben, der das nicht wünscht. Es gibt Menschen, die sagen, okay, alles sehr überzeugend, ich glaube es trotzdem nicht. oder alles sehr einleuchtend, aber ich bin halt einfach unmusikalisch, was Glaube angeht. Die Wahrheit ist, sie wollen es einfach nicht. Sie wünschen es sich nicht, also glauben sie nicht. Das ist erstaunlich. Ich glaube im tiefsten, ich glaube auch ein Geschenk. Und die Frage ist ja, wem schenkt Gott Glauben? Ist es einfach willkürlich? Hat er das von Ewigkeit vorher beschlossen und manche sind von vornherein für die Verdammnis, für die Hölle vorherbestimmt oder so? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Sondern ich glaube, jeder Mensch, der das will, dem schenkt Gott Glauben. Es ist doch interessant, dass Jesus niemandem erschienen und begegnet ist, der das nicht wollte. Also dem Pilatus ist er meines Wissens nicht erschienen. Und auch dem Kaiphas nicht. Und das ist doch interessant, das hätte er auch machen können. Hat er nicht erst denen erschienen, die von ihm was erwartet haben, die sich das gewünscht haben, an ihn zu glauben, die eigentlich schon zum Glauben an ihn gekommen waren, deren Glaube aber ins Wanken geraten war, denen ist er neu erschienen. Und so ist es, denke ich, auch bei uns. Die Fakten, die ich aufgezählt habe, sind, glaube ich, überzeugend. Sie sind kein bloßer Wunschtraum, sondern das sind historische Tatsachen, die hier aufgezählt werden. Aber ohne, dass ein Mensch tief in sich einen Wunschtraum hat, das will den Glauben, mit Jesus gehen will durchs Leben, kann ein Mensch nicht vertrauen. Deshalb ist die entscheidende Frage am Ostermorgen nicht, was sind die Tatsachen, sondern was ist dein Wunschtraum? Willst du denn mit Jesus leben? Willst du denn dich auf ihn einlassen, dein Leben in seine Hand legen? Willst du diese Kraft der Auferstehung erfahren in deinem eigenen Leben? Streckst du dich danach aus? Ich habe eine Herausforderung für euch. Stellt euch nur einen Augenblick vor, Jesus wäre tatsächlich auferstanden. Was wären dann die Konsequenzen? Was folgt daraus? Für dein Denken, für dein Handeln, deine Einstellung zu Leben und Tod. Die gute Nachricht ist, wenn du den Wunsch hast zu glauben, da bin ich fest davon überzeugt, dann ist Jesus nur zu gern bereit, dir zu begegnen. Deshalb sag ihm deinen Wunsch. Sag ihm, Jesus, ich möchte an dich glauben, bitte hilf mir dabei. In Matthäus 7, Vers 7 steht der unglaubliche Satz, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Wir dürfen bitten, wir dürfen suchen und wir dürfen anklopfen. Jesus verspricht uns eine Antwort. Jesus, das ist das überraschende Ergebnis, ist ein Fest für Wunschträume. Deshalb die Frage an uns heute Morgen, wollen wir mit dem Auferstandenen leben? Wollen wir in seinen Fußspuren gehen, mit ihm leben? Wollen wir seine Kraft erfahren in unserem Leben? Wieder ganz neu oder zum ersten Mal? Jesus lädt uns dazu ein. Er untermauert das durch viele Tatsachen. Aber es liegt an uns, uns das auch zu wünschen, das auch zu ergreifen, die Tür zum Leben, die er weit aufstößt. Amen.